Es ist Dienstag, der 5. Mai und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Mit Blick auf die aktuelle Politik möchte man es am liebsten laut hinausschreien: Sind denn alle verrückt geworden? Aber Vorsicht, Kritik an Politikern und Amtsträgern kann schnell teuer werden, denn die Grenzen des Sagbaren werden enger. Das ist auch Thema in der aktuellen Woche der Meinungsfreiheit, organisiert und getragen von zahlreichen deutschen Stiftungen und Organisationen. Wer genauer hinschaut, sieht aber schnell, was eigentlich hinter der Veranstaltungsreihe steckt. Darüber und über den Zustand des freien Wortes im Land spreche ich gleich mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Dr. Hans-Georg Maaßen. Und dabei sollte die Laune in Deutschland doch eigentlich besser werden. Das zumindest hatte die schwarz-rote Koalition bei ihrem Amtsantritt vor einem Jahr versprochen. Doch die Stimmung in der Bundesrepublik ist ähnlich schlecht wie in der Regierung selbst. Wie lange werden Union und SPD noch durchhalten? Und was können wir von Merz, Klingbeil und Co. noch erwarten? Das frage ich in dieser Sendung unseren Kontrafunk-Berlin-Korrespondenten Frank Wahrlich. Der beliebteste Politiker in Deutschland bleibt laut Umfragen SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das allein spricht bereits Bände. Auf die Ankündigung aus den USA, nun tausende amerikanische Soldaten aus der Bundesrepublik abzuziehen, reagiert er gelassen. Warum das so ist und welche militärische Bedeutung dieser Schritt hat, sagt uns Kai-Achim Schönbach, Vizeadmiral AD der deutschen Marine. In einem Kommentar von Dr. Thomas Hartung geht es dann schließlich um das Gemeinwohl im Journalismus und welche Kriterien dafür eigentlich gelten. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wir hier beim Kontrafunk feiern ja tagtäglich mit Ihnen die Meinungsfreiheit, solange wir das noch können. Denn der Gegenwind von staatlichen und halbstaatlichen Akteuren wird immer rauer. Umso bemerkenswerter, dass in dieser Woche ganz offiziell in Deutschland die Woche der Meinungsfreiheit zelebriert wird. Unter dem Motto »Was ist wahr?« gibt es bundesweite Aktionen und auch Forderungen an die Politik. Wer dahinter steckt und wie es eigentlich wirklich um die freie Meinung bestellt ist, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Amtes für Verfassungsschutz und ehemaliger Lehrer für öffentliches Recht an der FU Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Maaßen, beginnen wir zunächst mit einem ganz aktuellen Fall. Der Mathematiker und ÖVP-Politiker Rudolf Taschner sollte an der Uni Wien eine Ehrung erhalten, 50 Jahre nach seiner Promotion, doch die Universität hat die Veranstaltung kurzfristig abgesagt. Warum hat auch dieser Vorgang exemplarisch etwas mit der heutigen Meinungsfreiheit zu tun?
Er hat insoweit etwas mit der Meinungsfreiheit zu tun, weil wenn man sich nicht innerhalb eines bestimmten Meinungskorridors, der von den Linken festgelegt worden ist, bewegt, muss man mit gesellschaftlichen Konsequenzen rechnen. Die sind teilweise bitter, bis hin zu Jobverlust oder Debanking, also Verlust des Kontos. Und in diesem Falle wurde dem Professor die Doktoranerkennung 50 Jahre Promotion versagt. Und das ist natürlich bitter bei einem Mann, der so viel im Leben geleistet hat.
Herr Taschner hatte sich etwa zum Klimawandel oder zu Gender-Debatten kritisch geäußert, vor allem kritischer, als es dem linken Mainstream anscheinend genehm war. Ist es nicht bemerkenswert, dass sogar ein Politiker der österreichischen Regierungspartei ÖVP diesen Gegenwind erfährt?
Es ist aus meiner Sicht nicht bemerkenswert, sondern es ist die Technik der Kontrolle des Meinungskorridors. Gerade Personen, die eigentlich zu konservativen, noch im Mainstream befindlichen Parteien gehören, werden dadurch abgestraft, aber auch um nach außen das Signal zu senden, jeder andere wird genauso davon erfasst, wenn er sich nicht an die Regeln des Meinungskorridors hält.
Aber nun kommt ja die große Woche der Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja, und schon im Aufruf dieser Woche wird gefragt, ob eine Gesellschaft nicht klare Grenzen braucht, um die Demokratie zu schützen. Sie selbst haben auf X die Woche der Meinungsfreiheit unterstützt. Warum?
Nun, man muss zum einen sehen, dass das Thema Meinungsfreiheit derzeit von Gruppen, Organisationen oder auch von Einzelpersonen besetzt ist, die es nicht gerade gut meinen mit der Meinungsfreiheit. Mir ist es am Sonntag aufgefallen, als ich eine Litfaßsäule gesehen hatte in der Nähe der Deutschen Oper in Berlin, wo die Europäische Kommission Werbung machte, wohl auch im Zusammenhang mit der Woche der Meinungsfreiheit, und zwar für sich selber, indem sie sagte, wir schützen die Meinungsfreiheit. Und gerade die Europäische Kommission und die europäischen Institutionen sind diejenigen, die aus meiner Wahrnehmung ihren Beitrag dazu leisten, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Zum Beispiel mit dem Digital Service Act. Und ich denke, dass diejenigen in Deutschland, die sich für die Meinungsfreiheit einsetzen, dies nicht einfach unkommentiert stehen lassen dürfen, wenn gerade diese Gruppe und diese Institution, die die Meinungsfreiheit einschränken, jetzt für sich in Anspruch nehmen, die Meinungsfreiheit schützen zu wollen. Das muss, ich denke, von unserer Seite auch öffentlich thematisiert werden. Und die Woche der Meinungsfreiheit wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels maßgebend unterstützt. Und ich halte diesen Börsenverein nicht gerade denjenigen, der jetzt sich am mutigsten für die Meinungsfreiheit einsetzt, sondern mit dem Mainstream schwimmt. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen auch sagen, wir sind für die Meinungsfreiheit, auch für eine Woche der Meinungsfreiheit, aber für wirkliche Meinungsfreiheit und nicht für die Meinungsfreiheit im Rahmen des Mainstreams und nicht im Rahmen des Meinungskorridors.
Ja, Sie sagen es, wenn wir mal auf die Organisatoren und Unterstützer der Veranstaltungsreihe schauen, da sehen wir ein Who ist Who von Stiftungen und Verbänden, teils eben auch aus diesem linken Lager. Wie wird denn da die Meinungsfreiheit verstanden?
Ja, das ist sehr interessant, wie die Meinungsfreiheit jetzt umgedeutet wird. Nach dem Grundgesetz und auch den Menschenrechten ist die Meinungsfreiheit an und für sich unbeschränkt. Das heißt, sie geht so weit, bis ich im Grunde genommen die Meinungsfreiheit oder die Grundrechte des anderen tangiere. Was ich nicht darf, ist jemand anders beleidigen, üble Nachrede, Verleumdung begehen oder zu Straftaten anstiften oder aufhetzen. Ansonsten darf ich sagen, was ich will. Ich darf auch Unsinn sagen. Ich darf auch lügen, ja, soweit ich nicht im Rechtsverkehr, bei Verträgen und so weiter lüge. Ich darf das als Bürger. Was die politische Linke jetzt macht, ist, den Begriff Meinungsfreiheit neu zu definieren. Und zwar zu sagen, es gibt einerseits Hass und Hetze, was nicht von der Meinungsfreiheit erfasst ist, und auf der anderen Seite Meinungen. Und Meinungen werden von denen festgelegt. Selbstverständlich ist das, was der politische Gegner betreibt, also die politische Rechte, die Konservative, nicht Meinung, sondern Hass und Hetze. Durch diese Neudefinition des Begriffs Meinungsfreiheit, was gar nichts mehr zu tun hat mit dem Begriff der Meinungsfreiheit des Grundgesetzes, wird eben versucht, die Meinung so einzuengen, dass sie auf den Meinungskorridor passt und alles andere wird ausgegrenzt und politisch verfolgt.
Bei den Unterstützern der Woche der Meinungsfreiheit finden wir auch viele Bildungseinrichtungen oder Bibliotheken. Sie selbst haben an der FU gelehrt, die sich ebenfalls auf der Liste befindet. Wie ist es denn um die Meinungsfreiheit in der Bildung bestellt?
Es ist sehr schlecht um die Meinungsfreiheit in der Bildung bestellt, an Universitäten insbesondere, wo, Sie sprachen ja schon den Fall des Professor Taschners an, aber es gibt viele Fälle in Deutschland auch. Mittlerweile ist auch ein Buch über die Einschränkung der Meinungs- und Forschungsfreiheit an Universitäten erschienen, in denen in Fallbeispielen das auch dargestellt wird. Und dies bedeutet, dass Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranden oder Habilitanten, die sich gegen bestimmte Ideologien des Mainstreams, wie die Klimatheorie, wie die Gendertheorie wenden, ausgegrenzt werden, diffamiert werden und dass dann ihre politische oder ihre berufliche Karriere am Ende ist. Gerade die Universitäten sind aus meiner Sicht im Mittelpunkt dieses Meinungskampfs der politischen Linken, wo man mit allen Mitteln versucht, unliebsame Personen, die unliebsame politische Thesen vertreten, aus dem Diskurs auszugrenzen.
Derzeit werden in sozialen Medien auch viele Beispiele gezeigt, wie schon die Kleinsten in unserer Gesellschaft etwa durch das Kinderfernsehen bestimmte Werte und ein bestimmtes Bild der Meinungsfreiheit vermittelt bekommen. Müssen wir so etwas aushalten oder muss man sowas unterbinden?
Grundsätzlich heißt Meinungsfreiheit man muss auch die Meinung von anderen ertragen, auch wenn man eben diese Meinung für falsch, für blödsinnig hält, auch für gefährlich hält. Man muss es ertragen. Was wir nicht ertragen müssen und was wir auch nicht ertragen dürfen, wenn Bildungseinrichtungen, in die eigentlich jeder gezwungen ist zu gehen, Schulen insbesondere, auch Universitäten, missbraucht werden zur Indoktrinierung einer bestimmten politischen Ideologie. Das müssen wir nicht ertragen. Dagegen müssen wir uns auflehnen und das muss auch beendet werden.
Auch Regierungsparteien wie die ÖVP in Österreich oder CDU und CSU in Deutschland bekommen immer wieder Gegenwind von der sogenannten Zivilgesellschaft, also vor allem von links. Welche Macht hat dieses Klientel denn tatsächlich auf die Politik im Land?
Eigentlich hätten diese linken Vorfeldorganisationen keine Macht, wenn man denen nicht die Macht geben würde und wenn man sich von denen nicht beeindrucken lassen würde. Das politische Bürgertum lässt sich beeindrucken. Negative Schlagzeilen, Demonstrationen, auch Ausgrenzungsversuche führen regelmäßig dazu, dass das Bürgertum in Deutschland, bislang vertreten von der CDU und CSU, einknickt und nachgibt. Allein Angriffe auf Bundeskanzler Merz, als er den Ausdruck kleine Paschas verwendete, führte schon dazu, dass Merz eingeknickt ist. Und dieses Einknicken ist eigentlich symptomatisch für das Bürgertum, repräsentiert von CDU und ÖVP.
Friedrich Merz, Sie haben ihn erwähnt, der Kanzler hat kürzlich auch wieder eine Klarnamenpflicht im Internet gefordert, weil er sagt, es könne nicht sein, dass Menschen frei ihre Meinung anonym äußern dürfen, eben in sozialen Netzwerken. Biedert er sich damit der sogenannten linken Zivilgesellschaft an oder ist das tatsächlich eine ureigene Forderung der Union?
Aus meiner Sicht ist es keine ureigene Forderung der Union. Ich kann nachvollziehen, Merz fühlt sich jetzt an den Pranger gestellt aufgrund seiner Politik. Wie er auch in einem Interview jüngst sagte, glaubt er, ein Kanzler zu sein, der wie kein anderer vor ihm in den sozialen Medien angegriffen worden ist. Es wäre natürlich schön für ihn persönlich, wenn er diese Angriffe nicht mehr lesen oder hören müsste. Aber es muss ein Politiker aushalten. Politiker, gerade wenn er Fehler macht, gerade wenn er Schlechtleistung betreibt, muss aushalten, dass er von den Bürgern kritisiert wird. Was er jetzt hier aufgreift mit der Klarnamenpflicht, ist nichts anderes als die Forderung der politischen Linken, einen Diskursraum im Internet zu haben, der von der Linken bestimmt wird und Menschen, die anderer Auffassung sind, Konservative oder Rechte, zu identifizieren und letztendlich dazu zu bringen, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei äußern.
Tatsächlich machen sich immer mehr Menschen im Land Sorgen darüber, ob sie denn das, was sie denken, auch tatsächlich noch sagen können, nicht nur im Netz, auch auf der Straße oder im Freundeskreis. Da stellt sich ja die Frage, wie ist denn dieser mögliche Verfall der Meinungsfreiheit in Deutschland wieder rückgängig zu machen? Kann man das überhaupt rückgängig machen?
Aus meiner Sicht kann man es rückgängig machen. Und auch da fängt der Fisch vom Kopf an, ich sage mal, zu faulen oder zu stinken. Wenn die Politik es wollte, könnte sie es rückgängig machen. Es ist die Verantwortung der Politik, Ausgrenzung, Diffamierung und auch politische Benachteiligung von Personen und Parteien und Gruppen auch anzugreifen. Öffentlich zu sagen, dass nicht tolerierbar ist, wenn Meinungen eingeschränkt werden, wenn Menschen an Universitäten, wenn Menschen Arbeitsplatz oder im öffentlichen Dienst aufgrund ihrer politischen Überzeugung ausgegrenzt werden. Es ist Sache unserer Politiker, dafür Sorge zu tragen. Sie müssen in Deutschland einen Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts schaffen und nicht einfach tatenlos zuschauen, wie die sogenannte Zivilgesellschaft, also die linken Vorfeldorganisationen, den öffentlichen Raum in ihrem Sinne für sich reklamieren, dominieren und damit auch den Meinungskanal festlegen.
Kommen wir dann abschließend nochmal zurück zu dem diesjährigen Motto der Woche der Meinungsfreiheit. Was ist wahr? Es gibt also bestimmte Kräfte, die hier den Meinungskorridor aktuell bestimmen. Was ist denn Ihr Appell an uns, an kritische Geister, sich dem aktuellen Trend entgegenzustellen und die Meinungsfreiheit tatsächlich hochzuhalten?
Vor allem nicht einschüchtern lassen, seine Meinung weiterhin frei zu sagen und wenn man merkt, dass andere angegriffen werden, weil sie ihre Meinung äußern, weil sie Tatsachen allein äußern, die nicht dem entsprechen, was der Mainstream oder was die Linke hören will, dass man diese Leute auch unterstützt und sie nicht alleine stehen lässt.
sagt der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Dr. Hans-Georg Maaßen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. US-Präsident Donald Trump will deutlich mehr als 5000 amerikanische Soldaten aus Deutschland abziehen. Während das auch unter Republikanern in den Vereinigten Staaten nur bedingt gut ankommt, spielt die deutsche Bundesregierung die Ankündigung aus dem Weißen Haus herunter. Welche Auswirkungen der Truppenabzug haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit Kai-Achim Schönbach, Vizeadmiral AD der deutschen Marine. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich dabei sein kann.
Herr Schönbach, können Sie uns zunächst einmal skizzieren, wo und wie viele US-amerikanische Soldaten derzeit überhaupt in der Bundesrepublik im Einsatz sind?
Also insgesamt sind in Deutschland ca. 39.000 Soldaten stationiert. Wobei immer sagen muss, das sind teilweise auch sogenannte Rotationselemente. Das sind nicht immer die gleichen. Aber bei 39 knapp unter 40.000 Soldaten sind das. Sie sind im Wesentlichen in Süddeutschland, wenn ich jetzt mal Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und wenn man jetzt Frankfurt noch dazu nimmt, im Wesentlichen dort stationiert. Die bekanntesten sind natürlich Ramstein mit dem großen Drehkreuz. Das ist ja nicht nur die Airbase, da sind ja auch verschiedene Commands. Dann ist das große, neubaubefindliche, große Krankenhaus und dann vor allem Stuttgart, Vaihingen, da ist das European Command und durch große Ansammlungen von Truppen der US-Streitkräfte in Grafenwöhr. Da sind, glaube ich, so circa 13.000 Soldaten. Das ist ein großes Gefechtsübungszentrum, ein relativ bekannter großer Übungsplatz. Da ist so die Masse stationiert. Also knapp 40 Standorten, 20 größere.
Welche US-Einsätze werden denn von amerikanischen Truppen in Deutschland geführt? Also welche konkreten Vorgänge werden da etwa aus Ramstein und Co. gesteuert?
Das Allerwichtigste ist, alles, was hier im Nahen Mittleren Osten ist, wird von dort aus insbesondere bedient. Jetzt mal jenseits von dem Operativen, also was wird geführt, komme ich gleich zu. Sollte man es nicht vergessen, dass zum Beispiel alles, was an Verletzten, Verwundeten oder an Nachsorgebehandlungen läuft, geht alles nach Ramstein in dieses gerade von mir erwähnte große Krankenhaus. Aber in Ramstein, genauso wie vor allem in Stuttgart, wo das große European und African Command ist, werden mehr oder weniger alle großen Einsätze im Nahen Mittleren Osten und in Afrika geführt und geleitet. Und natürlich das, was jetzt, wenn es zum European Command kommt, in Deutschland stationiert, falls es hier in Europa mal zu einer militärischen größeren Auseinandersetzungen gibt, wäre das dann auch in deren Verantwortungsbereich.
Aber heißt das, es geht eigentlich gar nicht, wie auch teilweise von der Bundesregierung gesagt, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, sondern vielmehr um die militärische Machtstruktur der USA hier in Deutschland?
Ja, also das hat aber auch der eine oder andere, der ein bisschen Bescheid weiß, in der Bundesregierung natürlich schon deutlich gemacht. Bleiben wir mal bei dieser ersten Zahl, es könnten ja nach der jüngsten Drohung des US-Präsidenten auch noch mehr werden. Dann würde das nur eine Rolle spielen, wenn es gemäß Gesetzeslage in den US-amerikanischen Staaten wäre, nämlich unter 76.000 zu fallen. Da gibt es so ein National Defense Authorization Act, das ist so ein Gesetz, das sagt eben, weniger als 76.000 dürfen es nicht sein. Würden diese 5.000 oder 8.000, was weiß ich, aus Deutschland jetzt zurück nach Amerika gehen, wäre das immerhin noch in dieser Spielmasse von 10.000, die er hätte, denn 86.000 amerikanische Soldaten sind aktuell in Europa stationiert. Sollten diese 5 oder wie viel Tausend, die aus Deutschland abgezogen werden könnten, nach Polen, nach Rumänien, Bulgarien oder sonst hingehen, dann würde das eigentlich keine Rolle spielen, insbesondere auch nicht für die Verteidigung Deutschlands.
Diese 5.000, die jetzt im Raum ist, wäre das denn überhaupt in Deutschland signifikant spürbar?
Naja gut, bei 39.000 sind 5.000 natürlich schon eine Menge. Die Frage ist natürlich immer, die gehen ja nicht einfach da 100, da 300, da 500, da 1000, sondern an einem Stück. Jetzt aktuell verdichtet es sich offensichtlich, dass es sich um Filseck, das ist eine Gemeinde in Oberpfalz, in Bayern handelt. Das wäre die Striker-Brigade dort. Das würde also ein komplettes Element rausgenommen. Auch die sind ja regelmäßig in Rotation. Wenn die gehen würden, ist es für die Verteidigung in Deutschland nicht so relevant, insbesondere wenn sie jetzt da weiter nach Osten verlegt würden. Das würde ja im Prinzip das Gleiche sein. Aber für die Gemeinden dort und für den Kreis, wenn 5000 Menschen, das sind dann im Zweifelfall, muss man die mal zwei, mal drei rechnen, weil dann noch die Familie dazukommt. Plus, was hat das für eine Auswirkung auf die Infrastruktur, auf Zulieferbetriebe etc.? Davon sind Deutschland natürlich im Wesentlichen betroffen. Das tut dann den Gemeinden schon richtig weh.
Nun gibt es auch Stimmen, die einen Abzug von US-Truppen, sogar die vollständige Verlegung, begrüßen würden. Dort wird dann argumentiert, dass sich die Bundesrepublik mit der Präsenz von US-Truppen und US-Atomwaffen ja auch zu einem Ziel von Feinden der USA macht. Was entgegnen Sie dem?
Das hören wir jetzt quasi schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber spätestens nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, Sie erinnern sich immer das Thema, jetzt könnte sich die NATO genauso auflösen. Ich bin Atlantiker, ich bin trotz früherer Verlautbarungen immer noch kein Putin-Freund und Putin- oder Russland-Unterstützer. Ich denke, dass diese amerikanische Bindung an uns, also die wechselseitige Bindung Nordamerikas an Europa, von historischer, strategischer Bedeutung ist. Also ein sich quasi komplett loslösen oder sagen wir mal herauslösen amerikanischer Streitkräfte, auch der Atomwaffen, kann kein gutes Zeichen in Richtung Russland sein. Und es ist vor allem, uns auf einen Weg zu bringen, der uns erneut, wie wir das ja schon nach dem Ersten Weltkrieg hätten, dann jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt dann zwar verspätet, aber käme, dass wir letzten Endes hier als Wurmfortsatz Asiens, sprich Europa, diese Halbinsel mehr oder weniger, ohne die Amerikaner, ich will zwar nicht sagen schutzlos wären, aber das Atlantische Bündnis ist schon das, was uns letzten Endes den Frieden gesichert hat und ich würde darauf nicht verzichten wollen, auf keinen Fall.
Werten Sie den von Trump angekündigten Abzug auch als Reaktion auf den jüngsten Streit mit Berlin um fehlende Unterstützung im Nahen Osten?
Natürlich ist das, was in Medien jetzt im Wesentlichen kolportiert wird und sicherlich ist das für ihn, für den amerikanischen Präsidenten jetzt auch nochmal aus seiner Perspektive ein gefundenes Fressen gewesen. Es wird ja regelmäßig auch auf Deutschland, auf andere Länder natürlich auch, aber auf uns eingeschlagen. Tatsächlich aber selbst als ich noch aktiv war vor 4 Jahren, war das schon immer wieder mal Thema, eine weitere Truppenreduzierung der Amerikaner. Ich kann jetzt nicht konkret sagen, ob es jetzt tatsächlich diese, wie ich es gerade nannte, diese Brigade in Vilseck in der Oberpfalz betroffen wäre, schon vor Wochen und Monaten. Aber eigentlich ist das eine Folge schon früher getroffener Entscheidungen. Und jetzt müssen wir es einfach mal abwarten, insbesondere dann, wenn die tatsächlich diese Truppen weiterhin in Europa bleiben. Viel ärgerlicher, und wenn ich das noch anhängen darf, wäre nämlich das Thema, was nicht zu uns kommt. Weniger das, was geht. Und das sind diese Multi-Domain Operations Forces mit den weitreichenden Flugkörpern. Das tut eher weh.
Wie bereits erwähnt, hat ja die Bundesregierung aktuell eher gelassen reagiert. Könnte es nicht auch sein, dass Union und SPD den Abzug gar nicht so ungelegen sehen? Denn damit würde sich ja auch eine weitere Aufrüstung des Landes begründen lassen.
Ja, klar, auch so könnte man argumentieren, aber das erkenne ich so nicht. Wir haben uns entschieden, erheblich mehr zu investieren, das ist auch notwendig. Die Investitionen mussten uns ja erstmal auf eine Ebene wieder heben, damit wir überhaupt vollumfänglich in allen Dimensionen tatsächlich auch reaktionsfähig sind. Die Tatsache, dass jetzt nochmal 5000 weggehen, wie gesagt, da bleibe ich dabei, das ist ja auch die Einschätzung vieler anderer Experten, das ist nicht so relevant für uns. Es würde mehr wehtun, wenn das, was ich jetzt Rammstein zumachen würde oder sie würden sich ganz aus Deutschland zurückziehen oder möglicherweise noch viel stärker aus Europa. Dann müsste man nochmal ganz anders überlegen, wie sich Europa aufstellt. Aber dafür ist dann der Umfang doch zu klein.
Bleiben wir noch kurz bei den Investitionen. In dem Zusammenhang machte in den vergangenen Tagen eine Meldung die Runde. Nach Anfragen von Medien und Opposition, da konnte das Verteidigungsministerium keine klare Antwort darauf liefern, wie viel der im Rahmen dieser Zeitenwende beschaffenen Militärgüter eigentlich geliefert und einsatzbereit sind. Glauben Sie, man hat dort womöglich den Überblick verloren?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe lange genug im Ministerium gearbeitet, es ist schon bekannt. Die einzige Sache ist die, das haben wir bei allen Waffensystemen gesagt, wie überhaupt bei allen Systemen, das ist ja nicht nur immer gleich Wirkmittel, war es immer darüber, dass sie eine gewisse, sagen wir mal, Transitionszeit haben. Das heißt, Mittel sind beantragt, die sind geliefert worden, dann wird das eingesetzt, dann müssen die noch entsprechend integriert werden. Also, dass es unbekannt wäre, würde ich so nicht sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist die Frage, wenn es darum geht, aufgeschlüsselt nach, was ist einsatzfähig, was ist in der Übergangsphase, was muss noch integriert werden, was muss noch installiert werden. Ich denke, das muss man, und wenn man es richtig beantworten will, mit Seriosität und nachhaltig, dann braucht man dann einfach auch eine Zeit. Das wird noch einen Moment dauern.
Nun wurden seit 2022, das war diese Zeitenwende, über 47.000 Beschaffungsverträge geschlossen, Gesamtwert über 111 Milliarden Euro. Gleichzeitig ist aktuell von ja teilweise irrwitzigen Preiserhöhungen seitens der Rüstungsindustrie die Rede. Kritiker sprechen da von einer massiven Verschwendung. Können Sie diese Kritik verstehen?
Also Verschwendung, man muss immer dazu sagen, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, was kostet von der kleinsten Patrone bis zum großen Waffensystem eines Schiffes oder ähnliches. Was kostet etwas und vor allem, und das hatte ich früher in Interviews auch schon mal gesagt, wenn man sich sieht, was unsere Produkte am Ende, sind wir immer ganz vorne mit dabei. Das Problem ist, dass unsere Beschaffungszeiten zu lang sind und dass in der Tat dann das eintritt, dass über die Zeitläufe es einfach zu teuer wird. Egal, ob es sich um ein Infrastrukturprojekt handelt oder ein Schiff, ein Flugzeug, ein Panzersystem, es dauert in der Entwicklung einfach zu lange, sodass wir unglaubliche Preissprünge haben. Das ist das eine. Und das andere ist, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt in der Tat ein Milliarden, im Zweifelfall über die ganze Welt, ein Billionengeschäft. Hier wird Geld gemacht und im ganz großen Stil. Und natürlich sind wir letzten Endes abhängig. Wir haben ja keine Staatswirtschaft, wie in Teilen in Frankreich, wo man die Preise eher staatsseitlicherweise diktieren kann. Wir sind hier ganz einfach nur abhängig von diesen Firmen. Und wenn das teurer wird, insbesondere wenn Rohstoffe teurer werden, dann leiden wir mit.
Noch einmal zurück zu Donald Trump und den USA. In Washington ist man sich ja mit Berlin in vielen Punkten derzeit nicht einig. Einerseits was den Nahen Osten angeht, aber auch beispielsweise was den Umgang mit Russland und dem Kreml angeht. Welche Linie wird sich da nachher durchsetzen? Wie groß ist der Einfluss der USA denn noch auf Deutschland?
Trotz aller Ankündigungen, trotz aller Ärgernisse, trotz aller insbesondere jetzt hier in den Medien vorangetriebenen Streitigkeiten oder sagen wir mal auch die Ausbrüchen von Trump oder den etwas unglücklichen Aussagen unseres Herrn Bundeskanzlers. Der entscheidende Punkt ist, die Vereinigten Staaten von Amerika sind der Hauptalliierte und Partner, deren Investitionen, deren Gesamtumfang ist größer als das, was die NATO insbesondere zu bieten hat, gleich mit Teilen auszunehmen Großbritannien. Solange Amerika mit knapp jetzt im Moment noch 86.000 Soldaten mit der vor allem dem US-Nuklearschirm bleiben sie der wesentliche Tongeber. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und deswegen wiederhole ich mich, was ich zu Anfang sagte, deswegen bin ich auch Atlantiker, es ist auch gut, einen Großen in der Runde zu haben, der am Ende das Sagen hat. Denn wäre das nicht der Fall und wir müssten uns auf die NATO-Staaten in Europa ausschließlich im Konsensprinzip versuchen zu einigen, dann wären wir sicherlich verloren.
Also die NATO ist und bleibt für Sie stabil, trotz oder vielleicht sogar gerade, weil es Donald Trump gibt?
Ich gebe ganz ehrlich zu, ich meine, der Punkt ist immer der, wissen wir selbst als Journalist, tagtäglich beteiligen sich ja viele am Trump-Bashing. Ich denke, dass man einfach die Dinge immer aus unserer Perspektive sieht. Ich bin jetzt mal ganz hart zu uns selbst. Es ist doch eine Froschperspektive und die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja nun auch, letzten Endes ist ja nicht nur Trump. Trump ist nicht die USA, USA ist nicht Trump. Da sind ja nun viele Dinge, die damit eine Rolle spielen und welche Entscheider da eine Rolle spielen. Ich bin wirklich froh darum, dass wir einen so starken Partner haben. Und naja, gut, manchmal muss man solche Dinge eben auch aushalten, die wir jetzt aktuell erleben. Aber wenn wir etwas historisch gelernt haben müssen, so sehe es sicherlich auch in Deutschland viele Stimmen gibt, die froh werden zu sagen, komm, wir können uns der Amerikaner entledigen vom deutschen Boden. Ich denke, historisch und strategisch gesehen ist es richtig, dass wir die Amerikaner hier haben und dass sie stark genug sind, auch zuzuschlagen, wenn es drauf ankommt.
Sagt Kai-Achim Schönbach, Vizeadmiral AD der deutschen Marine. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Regierung Merz in Deutschland das Ruder übernommen. Sie versprach eine Reihe von Reformen und nicht zuletzt einen Aufschwung für die Republik. Eine Liebesheirat zwischen CDU, CSU und SPD war es allerdings nicht, wie beide Seiten auch immer wieder betonen. Zeit für uns, ein Resümee zu ziehen. Und das mache ich mit unserem Kontrafunk-Berlin-Korrespondenten Frank Wahrlich. Frank, ich grüße dich.
Hallo Marcel, grüß dich auch.
Frank, ein Jahr schwarz-rote Koalition. Hatte Friedrich Merz damals nicht angekündigt, auch die Laune im Land solle wieder besser werden? Was ist von diesem Versprechen übrig geblieben?
Ja, der hatte auch angekündigt, dass es einen Herbst der Reformen gibt, also einen Sommer der besseren Laune, einen Herbst der Reformen, ein Winter des, was weiß ich. Es ist nichts übrig geblieben, es ist nichts passiert. Im Gegenteil, die Wirtschaftsdaten deuten nach unten. Die Daten für die Union und auch für die SPD und auch für ihn als Kanzler deuten nach unten. Das Land ist entweder schon in einer Depression, in einer wirtschaftlichen Rezession sowieso. Und das wird kein erfreulicher Sommer werden.
Was viele ja vergessen haben, die Kanzlerschaft von Merz begann ja bereits mit einem Fiasko bei seiner Wahl im Bundestag. Und ihm wurde damals schon aufgezeigt, wie mächtig die linke Opposition ist. Hat sich Merz seitdem auch immer wieder von links treiben lassen?
Ja, natürlich hat er sich von links treiben lassen. Er hat zwar behauptet, links ist vorüber mit seiner Wahl zum Bundeskanzler, aber dem war nicht so. Und ich war ja bei der Wahl am 6. Mai 2025 im Bundestag und da war ja alles eigentlich abgesprochen. Also ihr wählt jetzt den Merz zum Kanzler und dann fängt es an, wird ein Sommer der besten Laune werden. Da war Angela Merkel, war da, saß auf der Besuchertribüne, sehr viele Botschafter, die Ehefrau von Friedrich Merz und die Wahl ging buchstäblich in die Grütze. Und da sollte man die Gesichter gesehen haben, das war eine Schockstarre, auch bei Friedrich Merz. Und überraschend war, dass Friedrich Merz dann ganz alleine, da waren die Buddies und Kumpels nicht da, am Präsidium des Bundestages vorbeiging und aber ganz alleine. Dann wurde die Geschäftsordnung geändert und beim zweiten Wahlgang hat es dann geklappt und offenbar hat es vorher Gespräche gegeben, dass auch Grüne, die haben ja durch die Verfassungsänderung ordentlich Milliarden zugeschoben bekommen für ihre Klimaprojekte, dass es da ein paar Stimmen von Grünen gab und aus den Reihen der Union und aus den Reihen der SPD hat sich das bislang noch nicht geändert. Wenn er eine Frage stellen würde nach einer Kanzlermehrheit jetzt, die würde er von Unionsseite und auch von SPD-Seite so nicht mehr bekommen. Das ist im Augenblick eine, sagen wir, eine Zählgemeinschaft, auf die man sich aber nicht verlassen kann. Das ist in diesem Jahr passiert und immer deutlicher geworden.
Ende vergangener Woche, da haben sich Merz und SPD-Chef Klingbeil, die beiden großen Führungspersonen dieser Koalition, demonstrativ geschlossen der Öffentlichkeit präsentiert, erst zusammen in einer niedersächsischen Kaserne, später dann beim Abendessen in Klingbeils Wahlkreis. Wie viel daran ist echt und wie viel Theater?
Na, ich versuche ja ein bisschen auf so Details zu achten. Das heißt, an diesem Wochenende haben sich beide andauernd umgezogen. Für eine unterschiedliche Inszenierung haben die unterschiedliche Kostüme angezogen. Und man merkte ja auch, wie wenig diese gute Grundlage bei dem Restaurantessen, wie wenig das hielt. Denn gleich anschließend ist zumindest die SPD-Seite über den Kanzler, über die Regierungspolitik dermaßen ruchlos, skrupellos, bösartig hergefallen, als ob die SPD überhaupt kein Teil dieser Regierung wäre. Und Bärbel Baas, die mächtige Sozialministerin, die hat der Unionsseite sowas wie Menschenfeindlichkeit vorgeworfen. Also das sind Begriffe, die hebt man sich für völlig andere politische Systeme auf. Aber bei der SPD, wann immer das angebracht ist, den starken Arbeiterführer aus dem 19. Jahrhundert zu geben, dann wird das aufgeführt.
Am Sonntagabend, da sah man dann einen, wie ich finde, sehr abgekämpften Kanzler Merz in der ARD bei Karin Mioska. Thema Nummer eins natürlich auch der Zustand der Koalition. Welchen Eindruck hat er da bei dir hinterlassen?
Er war müde, er war abgekämpft und man sagt ja, dass ein Jahr in der Politik etwa 7 Menschenjahren entspricht. Also auch von der Körperhaltung war es ein abgekämpfter Friedrich Merz, aber um nochmal auf die Kostümierung zurückzukommen, er saß da mit einem Sakko und das Hemd offen, das sollte so das saloppe Machertum kennzeichnen, aber so wie er sprach und so wie er in dieser rot-grün dominierten Talkshow vorgeführt wurde, hat das alles nicht funktioniert Und ich habe auch aus Unionskreisen noch nicht gehört, dass irgendein Politiker sagte, das hat er aber gut gemacht, jetzt kommt da Schwung in die Koalition. Und Friedrich Merz hat ja gesagt, also jetzt müssen die Leute wieder an die Arbeiten kommen, jetzt machen wir große Reformprojekte. Von der besseren Laune redet er schon gar nicht mehr, weil er seine Sozialdemokraten kennt.
Zumal er in diesem Gespräch auch gesagt hat, er wurde natürlich von der Union oder von der CDU nicht gewählt, um die CDU zum Sterben zu bewegen, sondern natürlich um eigene Inhalte in der Koalition durchzubringen. Gleichzeitig machte er klar, abseits von der SPD gibt es keinen potenziellen Koalitionspartner. Hat er überhaupt irgendein Druckmittel?
Der hat kein Druckmittel. Er versucht es mit seiner persönlichen Autorität und da kann er ja hinter verschlossenen Türen sehr scharf und sehr giftig sein. Das hat man zufällig auch in der Öffentlichkeit gemerkt bei einem vom Fernsehen übertragenen Auftritt in einer Bürgerversammlung. Und da hat er eine krebskranke ältere Frau abgekanzelt. Das muss man sich vielleicht noch ein paar Mal reinziehen, um zu sehen, welche Empathielosigkeit da herrscht. Die Frau hatte gefragt, wie kann es denn sein, dass bei uns in der Gesundheit so gespart wird, sie als Politiker aber immer mehr Geld verdienen. Und da hat er diese Frau runtergeputzt und hat gesagt, und das nächste Mal, wenn Sie sowas fragen, informieren Sie sich besser. Das ist der Umgangston, den Friedrich Merz auch in der Politik hinter verschlossenen Türen, vor allem bei seinen eigenen Leuten hat. Und da ist ja wenig Kritik an diesem Merz zu hören aus der Union selbst, weil die alle nicht runtergeputzt werden wollen und damit ihre kleine Politikerkarriere aufs Spiel setzen wollen.
Kommen wir mal zu den politischen Inhalten. Merz war als Reformkanzler angetreten, du hast es gesagt, ein Jahr später dann immerhin Beschlüsse und Pläne für Krankenkasse und Haushalt. Was steht denn nun schon fest und wo gibt's da noch Gesprächsbedarf zwischen Schwarz-Rot?
Nichts steht fest, bei allem gibt's Gesprächsbedarf, aber vielleicht als Fazit unter all diesen Reformprojekten bei der Krankenkasse zum Beispiel kann man sehen, dass die arbeitende Mitte, diejenigen, die Steuern zahlen, die Krankenkassenbeiträge zahlen, dass die belastet werden und für manche ist diese Belastung der Eintritt, dass sie die Armutsgrenze übertreten können. Bei anderen Reformprojekten, wie zum Beispiel bei Bürgergeld, wird nichts reformiert, es wird nichts eingespart, der Staat wird nicht mehr Geld zur Verfügung haben, weil er reformiert, sondern eher weniger, weil diese Reformen nur dem Namen so heißen und diese ganzen sozialen Projekte immer weiter finanziell ausufern, im Grunde bis zur Bezahlungsunfähigkeit.
Merz war ja auch vor einem Jahr angetreten als Kanzler der Migrationswende. Hier wollte er einiges verändern, zusammen mit Innenminister Alexander Dobrindt. Einerseits mit Blick auf die innere Sicherheit, aber auch mit Blick auf das Sozialsystem. Konnte er denn hier Akzente setzen?
Da kann man nur die Zahlen zitieren. Also es sind die Migrationszahlen, Asylbewerberzahlen seien zurückgegangen. Das ist richtig, aber es sind immer noch 180.000 und 110.000 bei der Familienzusammenführung. Das heißt, das belastet weiter die Sozialsysteme, das belastet auch die innere Sicherheit. Da will im Merz im Grunde sagen, wir haben was gemacht nach dem Motto Roma locuta causa finita, der Merz hat gesprochen, wir reden nicht mehr drüber. Aber die Wirklichkeit tritt ihm und seiner Partei und seiner Koalition immer die Türen ein. In der Migration ist nicht wirklich etwas geschehen.
Am 1. Mai, du hast es vorhin schon erwähnt, da hat sich ja SPD-Chefin Bärbel Baas eben bei einer Kundgebung gegen Merz gestellt oder zumindest zwischen den Zeilen ist es so zu lesen. Also das Beschneiden des Sozialsystems sei menschenverachtend, sagte sie. Das ging ja eben Richtung Union. Welche Akzente konnte denn die SPD bisher in der Koalition setzen?
Die Akzente waren hauptsächlich in der Bewegungslosigkeit gewesen. Dass Reformen, die die Union machen wollte, die konnte keine wirklichen Reformen machen. Es sind zwar viele Gesetze und viele Verordnungen verabschiedet worden, aber das sind keine Gesetze und Verordnungen, die tatsächlich etwas an diesem wirtschaftlich niedergehenden Deutschland zum Positiven hin verändern. Und auffallend ist, dass so große Brocken wie zum Beispiel der Green Deal der Europäischen Union, die Finanzierung der Europäischen Union, dass da ein Hebel angesetzt wird und gesagt wird, wir als Deutschland, als Industrieland, als Autoland sind in einer Notlagensituation. Wir befolgen die Befehle von Ursula von der Leyen erstmal nicht mehr. Wir kürzen der Europäischen Union die Gelder. Das sind alles Sachen, die nicht reinkommen. Und bei den Reformvorhaben, die jetzt noch stattfinden sollen, das sind keine Reformvorhaben, die wenigstens versprechen, dass Gelder eingespart werden. Und man sieht ja, der Haushalt, der fürs nächste Jahr verabschiedet werden soll, der ist so voller Buchungslücken. Dagegen ist jedes Milchmädchen eine Mathematikprofessorin.
Während Union und SPD in Umfragen natürlich auch verlieren, Merz gilt mittlerweile als unbeliebtester Kanzler überhaupt, da steigen die Werte der Alternative für Deutschland. Ist dieser Trend überhaupt noch zu drehen mit dieser Regierung?
Mit diesem Kanzler? Aber dieser Kanzler sagte ja auch, ich kümmere mich nicht darum, die Brandmauer bleibt bestehen, wir werden nicht mit ihr zusammenarbeiten, wir werden auch keine Minderheitenregierung bilden, das heißt die SPD aus der Koalition schmeißen, wir machen uns nicht von der AfD oder von irgendjemandem abhängig, wir bleiben bei der SPD. Das ist natürlich eine carte blanche für Bärbel Baas, für Lars Klingbeil, für die Sozialdemokratie mit ihrer Reformverweigerungspolitik. Soweit hat das Merz gebracht und er hat gesagt, mit mir wird es so eine Zusammenarbeit oder irgendeine Duldung nicht geben. Das ist im Grunde verklausuliert. Unter meinem Kanzlersessel ist eine Sprungfeder eingebaut. Noch hat sich niemand gefunden, der diese Sprungfeder bedient. Aber das kann jederzeit passieren, weil die Stimmung in der CDU, und da habe ich rumtelefoniert, mit Leuten gesprochen, die ist hammermäßig schlecht.
Abschließend, Frank, unbestritten, es kriselt also weiter in der Koalition. Einige hochrangige CDUler, die vermuten ja sogar, die Regierung hält noch nicht mal bis Ende dieses Jahres. Magst du auch eine Prognose abgeben?
Naja, klar, die Leasingverträge für die Dienstlimousinen der Minister, die sind sicherlich bis 2029 finanziert und abgeschlossen. Also da können die nicht aufheben. Die Umfragen sind völlig gleichgültig. Das ändert nichts an der Politik oder an der Nichtspolitik. Allerdings, es gibt einen wichtigen Termin. Wenn die Bundestagsabgeordneten 2 Jahre und 1 Tag im Parlament sind, bekommen sie ihre Rentenansprüche und Vergünstigungen. Dann zählt die Legislaturperiode voll. Das war auch bei der Ampel einer der Termine, wo eben die Ampel platzte. Und es könnte, wenn man das richtig fingert, im Herbst vor Verabschiedung dieses wirklich Luftbuchungshaushaltes sein. Also November diesen Jahres könnte was passieren. Uns stehen spannende Monate bevor. Aber das ist kein Sommer des Aufbruchs und kein Sommer der Freude. Das ist ein Sommer, wo wir ein Land und eine Partei, die Union, beim Niedergang zuschauen können.
Eine Einschätzung war das von unserem Kontrafunk-Berlin-Korrespondenten Frank Wahrlich. Frank, ich danke dir.
Danke, Marcel. Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Was macht guten Journalismus aus? Sie und ich werden das vermutlich anders definieren als Regierungspolitiker oder staatlich finanzierte NGOs. Aber was ist dann ein objektiver Maßstab? Hören Sie hierzu einen Kommentar von Dr. Thomas Hartung.
Newsreporter Jens Winter bekam jüngst Hausverbot im Berliner Publixhaus, dem Sitz von Korrektiv. Die anlasslos ausgesprochene Begründung hört sich so absurd an, wie sie ist. Sein Medium erfülle nicht die Kriterien eines gemeinwohlorientierten Journalismus. Was an der Oberfläche wie eine lokale Eskalation wirkt, ist in der Tiefe Ausdruck einer größeren Verschiebung. Hier wird nicht mehr über publizistische Inhalte gestritten, sondern über soziale Legitimität entschieden. Der Punkt ist nicht, ob man ein Medium schätzt oder ablehnt. Der Punkt ist, dass sich Akteure herausnehmen zu definieren, was überhaupt noch als Journalismus gelten darf. Damit wird eine Schwelle überschritten. Denn Journalismus ist kein moralisch lizenzierter Raum. Er ist ein offenes Feld, geprägt von Konkurrenz, Widerspruch und auch Zumutung. Die Grenze verläuft nicht zwischen gut und schlecht, sondern zwischen überzeugend und nicht überzeugend, entschieden durch Öffentlichkeit, nicht durch Voraburteile. Der Begriff gemeinwohlorientierter Journalismus wirkt dabei wie ein harmloser Filter. Tatsächlich ist er ein Instrument der Ausgrenzung. Denn Gemeinwohl ist kein objektiver Maßstab. Es ist ein politischer Begriff, der immer von jemandem definiert wird. Wer ihn beansprucht, beansprucht Deutungshoheit. Und wer Deutungshoheit besitzt, kann festlegen, welche Stimmen dazugehören und welche nicht. An dieser Stelle lohnt ein Blick in die Geschichte, nicht um Gleichsetzungen vorzunehmen, sondern um Strukturen zu erkennen. Im 25-Punkte-Programm der NSDAP heißt es unter Punkt 23, man fordere den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge und wolle Zeitungen verbieten, die gegen das Gemeinwohl verstoßen. Der Begriff des Gemeinwohls lehnte dort als Legitimation für die Kontrolle von Presse, Kunst und öffentlicher Meinung. Entscheidend war nicht mehr, ob etwas wahr oder falsch war, sondern ob es als förderlich für die politisch definierte Gemeinschaft galt. Natürlich leben wir heute in einem anderen System. Aber die Denkfigur kehrt in veränderter Form zurück. Die Idee, dass Journalismus an eine moralische Bedingung geknüpft ist, dass es nicht reicht, zu recherchieren und zu publizieren, sondern dass man die richtige Funktion erfüllen muss. Wer die nicht erfüllt, verliert schrittweise seine Legitimität. Erst rhetorisch, dann institutionell. Das Hausverbot ist in diesem Sinne ein Symptom. Es zeigt, wie sich Ausschluss organisiert, nicht durch offene Verbote, sondern durch Definitionen. Man erklärt ein Medium für nicht gemeinwohlorientiert und schon wird seine Präsenz problematisch. Der Ausschluss erfolgt nicht mehr als Zensur, sondern als scheinbar sachliche, ja objektive Einordnung. Denn besonders problematisch ist der Rückgriff auf eine vermeintlich wissenschaftliche Perspektive, die Journalismus definieren könne. Hier wird eine Autorität bemüht, die der politischen Entscheidung den Anschein von Objektivität verleiht. Genau dieses Zusammenspiel von politischer Zielsetzung und wissenschaftlicher Legitimierung war historisch immer dann gefährlich, wenn es dazu diente, den Raum des Sagbaren einzuengen. Die Konsequenz dieser Entwicklung ist eine stille Veränderung der Öffentlichkeit. Der Bürger wird nicht mehr als jemand verstanden, der selbst beurteilen kann, welche Informationen er für relevant hält. Stattdessen wird er implizit als schutzbedürftig betrachtet, als jemand, den man vor falschen Medien bewahren muss. Das ist ein paternalistisches Verständnis von Demokratie. Es ersetzt Vertrauen durch Kontrolle. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, wer ein bestimmtes Medium berichtet. Die Frage lautet, wer darüber entscheidet, ob es überhaupt Teil der Öffentlichkeit sein darf. Eine freie Gesellschaft lebt davon, dass diese Entscheidung nicht vorab getroffen wird. Sie entsteht im Streit, im Vergleich, im offenen Wettbewerb. Wer beginnt, Journalismus an moralische Kriterien zu knüpfen, verschiebt diesen Wettbewerb. Nicht mehr das Argument zählt, sondern die Zugehörigkeit zu einem normativen Rahmen. Und genau darin liegt die Gefahr. Denn eine moralisch sortierte Öffentlichkeit mutiert zu einer kuratierten Öffentlichkeit. Das Wort Gemeinwohl verliert dabei seine Unschuld. Es wird vom verbindenden Begriff zum Ausschlussinstrument. Und wer glaubt, damit die Qualität des Diskurses zu schützen, erreicht am Ende genau das Gegenteil. Eine Verengung, die Kritik nicht widerlegt, sondern aus dem Raum drängt. Eine Demokratie muss es aushalten, dass Journalismus unbequem ist. Sie muss es aushalten, dass Perspektiven existieren, die man ablehnt. Was sie nicht aushält, ist die Vorstellung, dass jemand verbindlich festlegt, welche Stimmen dazugehören und welche nicht. Denn in dem Moment, in dem diese Entscheidung getroffen wird, ist der offene Raum irreparabel beschädigt.
Sie hörten einen Kommentar von Dr. Thomas Hartung. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten und auch für Ihre Unterstützung. Alle Informationen dazu und zu unserem Programm finden Sie natürlich auch online auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein kleiner Programmtipp. In unserem Journal Wirtschaft und Gesellschaft empfängt Klaus-Rüdiger May heute die BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht. Es geht um den Niedergang der deutschen Wirtschaft und Ansätze für eine echte Politikwende. Heute bei Wirtschaft und Gesellschaft um 10 Uhr und um 15 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut. Thank you.